Wir sind unterwegs, immer noch in der Wüste, mit Mose, wer denn das Buch liest. Die anderen waren mit Paulus unterwegs, nicht in der Wüste, aber auch unterwegs. Heute soll es um Vertrauen gehen, noch einmal um dieses Thema. Und ich habe uns einen ganz interessanten Einstieg mitgebracht an dieser Stelle. Kennt ihr Vexierbilder? Sagt euch nichts, ihr kennt sie, seid gewiss. Oh, Gebet hatten wir schon. Das hier ist ein Vexierbild. Was seht ihr? Was? Ein Mann mit Saxophon, sagte Daniela. Sehen das die anderen auch? Oder seht ihr das Gesicht einer Frau? Wer sieht das Gesicht einer Frau? Und wer sieht den Saxophonspieler? Manche sehen auch beides. Genau das ist es. Das sind Vexierbilder. Bilder, wo zwei Dinge erkennbar sind in einem. Also wer das Gesicht der Frau sieht, das ist ein Auge, das ist das andere, das ist die Nase und der Mund. Ja? Und der Saxophonspieler, den kann man erkennen, der ist ganz schwarz. Ja. Es gibt ganz unterschiedliche solcher. Ach so, das ist so abgeschnittene Frisur. Manche von diesen Vexierbildern sind ziemlich gruselig. Die sehen so aus. Was erkennt man gleich? Einen Schädel. Aber wenn man genauer hinguckt, verbirgt sich in dem Schädel teilweise was ganz anderes. Also auf dem Bild kann man eine Frau erkennen, die vor einem Spiegel sitzt an einer Frisierkommode. Seht ihr das? Spiegelbild, Dutt, Haare, da sitzt sie und da haben Hände auf dem Tisch, stehen lauter Fläschle. Und hier sitzen zwei Clowns oder ein Mann, eine Frau an einem Tisch mit vielen Gläsern. Sieht man den Tisch hier runter und die Gewänder hier so runterfallen. Verrückt, oder? So, wenn man es hier anguckt. Ja, eins der ganz bekannten, wahrscheinlich, was jeder von euch kennt. Ein Bild, muss man allen denen sagen, die mich nicht sehen, also zum Beispiel die Doris Autenried, die uns nur zuhört. Da sieht man jetzt ein Bild. Entweder kann man was erkennen? Eine wegschauende junge Frau, die guckt dann, oh halt, stopp, die guckt dann in die Richtung, da ist Näsle, Ohr, das Kinn, oder eine alte Frau, genau, da sieht man hier die Nase und ein kleiner Pickel oder der Wurzmatze, der Mund ist hier unten, Haare, Kopftuch, Pelz, ja, verrückt, was unser Auge, was es so ist, so zwei Dinge in einem. Doppelbilder. Was lässt mich das eine, was lässt den anderen das andere erkennen, habe ich mich immer wieder mal gefragt. Was ist denn das dann bei uns? Der eine sieht sofort den Saxophonspieler, der andere erkennt auf den ersten Blick und sagt, nee, das ist das Gesicht von einer Frau. Ja? Oder bei dem Bild, da muss ich manchen ganz lang erklären, dass man da entweder das eine oder das andere sieht, die alte Frau, oder dann sagen, nee, da sieht man doch nur die Frau, ich kann da nichts anderes erkennen. Was lässt einen Menschen voller Freude ein halb volles Glas erkennen und den anderen beim selben Anblick traurig ein halb leeres Glas? Das ist die gleiche Frage. Was lässt die einen ängstlich sein? Was lässt andere mutig sein, mutig werden angesichts von Problemen und Herausforderungen? Eine ähnliche Frage. Ich denke, es hat mit unserem Inneren zu tun. Beim einen ist es irgendwas mit dem Gehirn, wo man so guckt. Aber ich denke, manchmal auch hat es mit unserem Herzen zu tun, mit dem, was da innen abgeht bei uns. Dem Ort, an dem wir das, was wir erleben, bewerten und uns dazustellen. Entweder mit Vertrauen oder mit Zweifeln. Kann das sein? Oder auch Misstrauen? Nee, so nicht. Jeder von uns kennt das. Jeder hat es schon erlebt. Vielleicht auch erlitten, dass man zweifelt oder die einen mutig sind und ich selber nicht. Entdecke die Kraft des Vertrauens. Das ist das heutige Predigtthema und es führt uns wieder zurück zu Mose, zum Volk Israel, das inzwischen das Rote Meer durchquert hat, die feindlichen Heere der Ägypter hinter sich gelassen hat. Aber ein gemütlicher Spaziergang war es trotzdem nicht. Das Vertrauen des Volkes in Gottes guten Plan auf dem Weg in eine gute Zukunft, in ein gutes Land, ist immer wieder angefochten, angefragt und herausgefordert bei den Menschen. Und immer wieder kommen sie an die Grenzen ihrer eigenen Möglichkeiten, ihrer eigenen Kraft, angesichts dieser Herausforderung dieses Weges, der schwierigen Situationen, die ihnen auf diesem Weg, ihrem neuen Alltag, nachdem sie jetzt keine Steine mehr schichten müssen und Pyramiden und andere Sachen bauen, eben in der Wüste erleben und gestalten. Wie verhalten sie sich dort in diesem neuen Alltag? Was füllt, was lenkt, was bestimmt ihr Herz? Wir erfahren es in den Zeugnissen, die uns von dieser Wüstenreise überliefert sind bis heute. Und vielleicht wurden sie ja deshalb weitergegeben und überliefert, um die nächste Generation und die übernächste und bis zu uns heute zur Anschauung und zum Lernen zu dienen, was damals geschehen ist, damit wir daraus lernen, damit es uns hilft für unseren Alltag, damit wir uns in unseren Anliegen, in unserem Leben der Hilfe und Fürsorge Gottes anvertrauen, anstatt an seiner Güte immer wieder zu zweifeln, ihr zu misstrauen, was ja auch immer wieder vorkommt. Schauen wir also einmal hinein in diesen Reisebericht, schauen wir hin, was damals in den Herzen der Israeliten vorgegangen ist und was in Gottes Herz vorgegangen ist. Da heißt es in 2. Mose 16 von Elim, da war eine Oase, wo sie erstmal gerastet haben, zogen die Israeliten weiter in die Wüste Sin, die zwischen Elim und dem Berg Sinai liegt. Sie kamen dorthin am 15. Tag im 2. Monat nach dem Aufbruch aus Ägypten. Das ist der erste Vers und da steckt schon ganz schön viel drin. Der 15. Tag im 2. Monat nach dem Aufbruch. Das heißt, wie lange waren sie unterwegs ungefähr jetzt?
6 Wochen.
Ja, 6, 8, 10, ich weiß nicht so. Ich würde sagen 6 Wochen, oder? Zwar 1 Monat und 2 Wochen im 2. Monat, ja. Wie lange noch? Sind wir schon da? Wie lange dauert's noch? Wer Kinder oder Enkelkinder hat, der kennt solche Dauerfragen im Auto. Vor allem bei Urlaubsreisen. Sind wir schon da? Wie lange noch? So haben sich damals wahrscheinlich auch die Israeliten gefragt, als sie bereits über 6 Wochen auf jeden Fall unterwegs waren und immer noch kein Ziel in Sicht war. Die haben wahrscheinlich gedacht, raus aus Ägypten und dann sind wir da. Ne? Von wegen. Wie lange noch? Ungeduld, Sorge und Angst schwingen dieser Frage mit. Wie lange noch? Kennen wir ja auch. Ne? Sind wir noch auf dem richtigen Weg? Kommen wir auch wirklich an? Es ist bis heute die Frage nach dem Vertrauen, nach unserem Vertrauen. Wenn alles etwas länger dauert, dann hilft auch kein, was ist das, Snickers oder irgend so, wenn es mal etwas länger dauert. Nein, es ist diese Frage, wenn Gott unsere Gebete nicht sofort erhört. Manchmal wünscht man sich das ja. Ja. Da gibt es so Anliegen, wo man sagt, jetzt, jetzt. Ich kenne das. Und dann tut sich gleich nichts, wenn Menschen, für die man betet, nicht gleich gesund werden. Wenn nicht gleich die passende Wohnung frei wird oder gefunden wird, wenn man unbedingt sagt, jetzt bräuchte man was, jetzt ich muss raus aus der einen, muss woanders rein. Wenn der Wunsch nach einer Partnerschaft so lange unerfüllt geblieben ist, wenn die Beförderung auf sich warten lässt, bei dir nimmer, Herbert, du wirst nicht mehr befördert, gell? Hörst du mich? Herbert, ja, Beförderung gibt's keine mehr, oder? Nein. Warum dauert alles so lang? Hört Gott denn nicht zu? Hat er denn uns vergessen? Zweifel an Gottes Treue und seiner Vertrauenswürdigkeit. Die wachen auf und übernehmen die Führung. Damals bei den Menschen, die in der Wüste unterwegs waren, aber auch bei uns. Wut und Enttäuschung, Panik oder Lähmung, das sind die Reaktionen, die daraus kommen. Je nach Naturell zeigen sich Zweifel, Misstrauen nach außen. Und auch bei den Menschen in der Wüste können wir das gut beobachten. Zeigt sich dann gleich, als es weitergeht. Da heißt es, hier in der Wüste rottete sich die ganze Gemeinde Israel gegen Mose und Aaron zusammen. Sie murrten. Hätte der Herr uns doch getötet, als wir noch in Ägypten waren. Dort saßen wir vor vollen Fleischtöpfen und konnten uns an Brot satt essen. Aber ihr habt uns herausgeführt, in diese Wüste gebracht, damit die ganze Gemeinde verhungert. Der Herr sagte zu Mose, ich werde euch Brot vom Himmel regnen lassen. Die Leute sollen vors Lager hintreten, hinausgehen und so viel sammeln, wie sie für den Tag brauchen. Aber nicht mehr, damit ich sehe, ob sie mir gehorchen. Nun, das sind Alltagssorgen, ne? Existenzielle Sorgen. Kein Ziel in Sicht, wie lange dauert es noch, so lange unterwegs und jetzt auch noch Hunger. Später kommt auch noch Durst dazu. Ja, marschieren dann noch weiter und dann sehen sie zwar Wasser, aber spitter. Kann man nicht trinken. Die Sorge und die Angst ums Überleben bestimmen den vorwurfsvollen Ton der Worte, die sich gegen Mose und Aaron und gegen Gott richten. Aus dieser Distanz, aus der Distanz heraus heute schütteln wir darüber beinahe fassungslos den Kopf. Sagen, sag mal, hä, geht's noch? Gerade seid ihr durchs Rote Meer durchgezogen, ja? Gott hat die Fluten geteilt für euch. In Elim hat er hat's Wasser gegeben. Euch ist doch gut gegangen. Ihr habt doch erlebt, wie Gott euch befreit hat und wie er euch gerettet hat. Wie kann man das alles so schnell vergessen? Mensch kann. Mensch kann so schnell vergessen. Nicht nur damals. Ich denke, das wissen wir auch. Dass man sehr schnell vergessen. Ich habe mich beim Schreiben dieser Fragen seltsam ertappt gefühlt, als ich das so aufgeschrieben habe. Ihr euch vielleicht beim Hören auch. Unsere Geschichte mit Gott, die vielen Jahre in der Nachfolge, das sind Beweise seiner Treue. Er hat uns gehalten, er hat für uns gesorgt, immer wieder. Und wir alle könnten da eine uralte Liedstrophe mitsingen. In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über uns Flügel bereitet. Aber wie nachhaltig hat das unser Leben verändert? Leben wir enger mit Gott verbunden? Lieben wir ihn von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all unserer Kraft, wie es da heißt? Sind wir dankbar geworden und hat das ewige Gemecker und Gejammere angesichts von Schwierigkeiten und Problemen und Ängsten aufgehört? Fürchten wir uns nicht mehr? Weil wir wissen, Gott ist ja da. Er hilft. Nein, ich spreche jetzt für mich. Ihr dürft für euch sprechen. Angesichts akuter Nöte vergesse auch ich immer wieder schnell das und wie Gott mir geholfen hat und wie er für mich gesorgt hat. Und ich vermute, bei vielen wird es nicht anders sein. Da stehen wir nicht besser da als das Volk in der Wüste mit seinen Zweifeln im Herzen, dem Misstrauen, was Gott angeht und seine Gegenwart jetzt. Und wie reagiert Gott? Wie reagiert Gott auf dieses Gejammere, auf dieses Gemeckere, auf dieses Murren, wie Luther es übersetzt hat? Ist er enttäuscht und zornig? Wie sieht es in seinem Herzen aus? Nochmal, ich habe es nochmal rausgeholt. Da lesen wir nur, ich habe das Murren der Israeliten gehört und lasse ihnen sagen, gegen Abend werdet ihr Fleisch zu essen bekommen und am Morgen so viel Brot, dass ihr satt werdet. Daran sollt ihr erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin. Ich höre da keinen Zorn drin. Im Gegenteil, es ist wie eine Fürsorge. Gott lässt seinen himmlischen Catering-Service auffahren, Machteln am Abend, Manna am Morgen. Er kümmert sich drum. Wie eine Mutter, sage ich jetzt einmal, die das Gejammere ihrer Kinder hört, und weiß, die haben Hunger. Sie versteht es, ja. Und darum sagt sie, ihr kriegt was. Gleich ist es soweit. Ne? Vielleicht sind wir da noch ungeduldiger. Aber es gibt kein Wort der Zurechtweisung. Es gibt keinen enttäuschten Rückzug Gottes, sondern die Zusage von erneuter Hilfe. Das ist Gottes Antwort. Damals auf das Murren und Klagen und Jammern der Menschen. Gott sucht weiter das Vertrauen seines Volkes. Er sucht es. Er nimmt ihre Sorgen und er nimmt ihre Ängste ernst. Er lässt sie nicht verhungern und verdursten, sondern er gibt ihnen, was sie stärkt, um weiterzugehen. Und dann lesen wir es, dann geht es ja weiter. Und die kennt die Geschichte ja vermutlich. Am Abend kamen Wachteln und ließen sich überall im Lager nieder. Und am Morgen lag es rings um das Lager Tau. Aber als der Tau verdunstet war, blieben auf dem Wüstenboden feine Körner zurück, die aussahen wie reif. Und als die Leute von Israel es sahen, sagten sie zueinander, was ist denn das? Manu heißt eigentlich da im Hebräischen. Denn sie wussten nichts damit anzufangen. Aber ich auch das. Na, guck mal aus. Kenn ich nicht, esse ich nicht. Mose aber erklärte ihnen, dies ist das Brot, mit dem der Herr euch am Leben erhalten wird. Dies ist das Brot, mit dem Gott euch am Leben erhalten wird. Gott will am Leben erhalten. Er will nicht den Tod des Sünders, heißt es mal an anderer Stelle im Neuen Testament. Er will uns am Leben erhalten. Damals wie auch heute ist das sein Wille und sein Ziel für alle Menschen. Er will uns am Leben erhalten. Er will, dass wir leben. Darum gibt er uns das tägliche Brot. Und zwar in dem Sinne, wie auch Martin Luther es in seiner Erklärung zu dieser Bitte gesagt hat. Na, das ist alles, was unser Leben umfasst. Das ist das Essen, das sind aber auch die guten Nachbarn, das, was wir zum Anziehen brauchen, Beruf und so weiter, Familie. Alles, was wir brauchen für unseren Körper, aber nicht nur für unseren Körper. Er will uns auch als ganzer Mensch, den inwendigen Menschen am Leben erhalten, durch sein Wort. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, heißt es. Wir sollen auch auf seine Worte hören. Wir sollen diese Worte an- und aufnehmen, ihnen und damit Gott selbst Vertrauen lernen. Damals gab er dem Volk diese Worte. Ihr habt sie vorhin wahrscheinlich schon gelesen, aber ich fand sie ganz spannend. Da hieß es, die Leute sollen vors Lager hinausgehen und so viel sammeln, wie sie für den Tag brauchen, aber nicht mehr, damit ich sehe, ob sie mir, jetzt kann man statt gehorchen hier auch Vertrauen sagen, ja. Gott sucht das Vertrauen. Er prüft sozusagen, er will uns rauslocken und sagen, vertraut mir doch, ich gebe euch auch morgen wieder was. Ne? Und die, die zu viel eingesammelt haben, wir kennen ja die Geschichte, die mussten sehen, uah, das Zeug hält nicht ewig. Nicht? Da kommt dann Würmle raus und so. Spannenderweise am Wochenende nicht. Auch wieder Gottes Vertrauen. Ne? An dem Tag, wo ihr ruhen sollt, nicht. Ja? Die Portion Eiweiß, die extra geliefert wurde, nicht? Unter den Tagen. Nein, Gott sucht unser Vertrauen und das hat es damals gesucht bei den Menschen. Er möchte, dass wir ihm heute vertrauen und dann möchte er, dass wir ihm auch morgen wieder vertrauen. Er will nicht, dass wir sozusagen das Vertrauen horten, dass wir dann morgen nicht vertrauen müssen oder so. Gott gibt, weil er von Herzen liebt. Aber weil er uns von Herzen liebt, sucht er auch unsere Herzen. Er will uns, klopft da immer wieder an. Er will nicht nur unseren Hunger nach Durst und Durst stillen, sondern er will auch die Zweifel und die Ängste und Sorgen in unserem Herzen stillen. Darum gibt er uns Worte, an denen wir uns orientieren sollen. Worte, die uns den Weg weisen zum Leben und zum Vertrauen. Frage, wie gehen wir mit diesen Worten um? Lesen wir sie, sagen, nicken und dann legen wir sie auf die Seite oder prüfen wir sie, nehmen wir sie mit in unseren Alltag und lernen und vertrauen wir darauf. So Schritt um Schritt, wie als wenn man so ganz vorsichtig weitergeht und dann merkt, es trägt. Die göttliche Weisung damals lautete, nimm so viel du brauchst. Du sollst nicht hungern. Du sollst aber auch nicht horten oder verschwenden. Ein jeder sammle so viel, wie er braucht, jeden Tag neu. Diese Begrenzung ist gleichzeitig eine Zumutung. Damals wie heute, ja, also wird uns was zugemutet, langfristig zu planen und uns abzusichern, das liegt uns näher, das wollen wir, ganz ehrlich, wir müssen es an manchen Stellen heute auch, ja, da muss man dann auch horchen und uns durch den Geist Gottes leiten lassen. Doch das Manna, das Geschenk des Himmels, von dem wir hier lesen, die Nähe Gottes, die lässt sich nicht konservieren, die hält nicht so einfach, sondern die ist jeden Morgen neu, die Güte des Herrn, ja. Wir können immer wieder nur die Hand hinhalten. Jeden Tag neu sind wir auf seine Liebe, auf sein Wort, auf seine Kraft hin angewiesen. Aber nicht nur das, wir dürfen darauf vertrauen, dass er es uns gibt. Glauben lässt sich nicht konservieren. Jeden Tag neu heißt es, auf Gott zu vertrauen. Das zu erkennen und sich auf diesen Weg einzulassen, erfordert Mut. Das haben die Israeliten damals lange gebraucht. Schauen wir, wie es bei uns ist. Es erfordert Mut. Zweifel und Misstrauen werden sich in uns immer wieder melden. Die werden immer wieder versuchen, die Oberhand zu bekommen in unserem Herzen sozusagen. Aber gewagtes Vertrauen wächst mit jedem Schritt und es wird stärker. Das ist auch eine Erfahrung, von der ich persönlich so berichten kann. Es wächst. Auch wenn wir stolpern und wieder mal hinfallen und wenn es wieder mal anders ist, es wächst. Ich erinnere euch noch einmal an die Worte von Dietrich Bonhoeffer vom vergangenen Sonntag. Er schrieb in diesem Buch Widerstand und Ergebung diese eindrucksvollen Worte: Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir sie brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. Das war die Erfahrung, die er im Gefängnis gemacht hat, ganz am eigenen Leib. Er konnte es so schreiben, weil er es selber so erlebt hatte. Gott gibt Kraft, aber nicht im Voraus. Nicht so, dass wir da, sage mal so, diesen Lässigen machen können, ne, so. Sondern manchmal sind wir da angespannt und ängstlich, aber wir dürfen vertrauen, Gott gibt uns die Kraft. Ich möchte darauf vertrauen, lernen immer mehr. Wir können diesen Glauben, dieses Vertrauen nicht machen. Wir können aber darum bitten, das möchte ich tun, immer wieder, dass wir so Vertrauen lernen, immer weiter in unserem Leben, bis zum Ende. Und es ist und bleibt ein Wunder, wenn wir in dem, was geschieht, um uns geschieht und bei uns geschieht, immer wieder Zeichen von Gottes Zuwendung entdecken. Es ist ein Wunder. Damals, die Israeliten haben es nicht erkannt sofort. Ne? Die haben halt einen hinten drauf gebraucht oder so. Oh nein, natürlich nicht, keine Gewalt. Aber sie mussten immer wieder daran erinnert werden. Erst dann haben sie es begriffen. Vielleicht ist es manchmal auch bei uns so, dass man erst von hinten her wieder begreift, was eigentlich Gott getan hat. Aber dort, wo wir das entdecken, da bekommen wir Kraft für unseren Weg, auch durch die Wüstenzeiten hindurch. Das Volk Israel hat diese Zuwendung immer wieder erfahren dürfen. Und Mose hat dieses Vertrauen stellvertretend gelebt sozusagen. Er hat sich Gott hingewandt. Er ist dazwischen getreten immer wieder. Er hat einerseits von abgekriegt, die Haue abgekriegt, ne, und dann durfte er wieder von Gott herkommen und hat wieder von Gott geworben um das Zutrauen und gesagt, der Herr wird für euch streiten, ne, und wird für euch kämpfen, hieß es gleich am Anfang, als sie am Roten Meer geheult haben, dass es nicht weitergeht. Und jetzt kommt Gott und er sagt Mose, er wird euch geben, das ist das Brot, was euch am Leben erhalten wird. Vertraut doch Gott, habt doch Zutrauen, seht doch, was er für euch tut, jeden Tag neu. Wir lesen in diesen Abschnitten jetzt bei Mose, wie Gott trotz allem Murren, trotz allem Zweifel und Misstrauen an seiner Liebe zu seinem Volk festgehalten hat. Immer wieder hat er sie zum Vertrauen gerufen und eingeladen. Und wo sie sich auf dieses Vertrauen eingelassen haben, da haben sie immer wieder Kraft von Gott gespürt und erlebt, wie er ihnen weiterhilft. Mitten in ihrem Alltag hat er sie gestärkt, ermutigt und getröstet. Für mich ist diese Geschichte von dem Mann, vom Manna und von den Wachteln bis heute eine zeichenhafte Geschichte für Gottes Fürsorge, auf die auch wir uns verlassen dürfen, jeden Tag neu. Und sie steht gleichzeitig für mich für den Ruf zum täglich neuen Vertrauen auf Gott, auch in unserem Lebensalltag, jeden Tag neu. Dazu habe ich übrigens auch noch ein schönes Vexierbild gefunden, das habe ich mitgebracht. Jetzt dürft ihr mal selber interpretieren, was das ist. Aha. Was könnt ihr sehen? Noch, Bernd hat schon gesagt.
Zwei Gesichter.
Zwei Gesichter sieht man. Zwei zugewandte Menschen oder Gesichter und einen Kelch. Der Kelch steht für mich für die Fülle, für das, was wir zum Leben brauchen, für das, was gut ist für unser Leben. Die zwei Gesichter. Das ist die Zuwendung zueinander, Vertrauen, ja. Zwei, die sich einander zuwenden und einander ansehen. So will Gott es auch. Dafür hat er uns geschaffen, dass wir uns ihm zuwenden. Und dann dürfen wir es erleben und erkennen wir, dass er uns die Fülle im Leben gibt. Ich wünsche uns das und dass wir das immer wieder erkennen. Und ich habe ein schönes Lied gefunden, als ich in der Vorbereitung war. Das habe ich euch schon mal vorgespielt am Anfang des Jahres. Und ich finde, das passt ganz gut. Reinhard Börner heißt der Liederdichter. Ist eigentlich ein Lied auch zur Jahreslosung, seid barmherzig. Aber es hat gleich einen Refrain, in dem heißt es, Kyrie eleison, erbarme dich. Und ich denke, das ist diese Bitte, die auch wir beten dürfen im Blick auf unseren Unglauben, unsere Zweifel, die uns immer wieder sozusagen von Gott wegziehen wollen, unser Vertrauen schwächen wollen. Lad euch ein, entweder euch mitnehmen zu lassen in dieses Lied, oder wenn ihr könnt und wollt, ist es eine sehr einfache und schlichte Melodie, dann auch einfach mit zu singen.